Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu unserem Gespräch Sonntagvormittag. Schreiben nach der Messe, das ist das Thema. Die katholische Kirche und ihr Einfluss in die deutsche Literatur. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Felicitas Hoppe stammt aus Hameln. Sie studierte Rhetorik und Religionswissenschaft in Tübingen, in Amerika auch, in Berlin. Aktuelles Buch, ich erwähne jetzt nicht alle Preise und Bücher, sondern auch ganz kurz das aktuelle Buch, frisch neu erschienen, noch warm von Druckerei, Der beste Platz der Welt. Und man sieht sie auf einem Bild in Leuk.
Ja.
In Leuk, im Kanton Wallis. Dann herzlich willkommen Franz Dodo, der stammt aus Bern, studierte christkatholischen theologischen Fakultät in Bern. Eine Doktorarbeit hat er geschrieben über die Spiritualität der Wüstenväter. Und sein aktuelles Buch ist immer aktuell, es wird immer größer. Das ist ein Buch biblischen Ausmaßes. Nicht bei Trost ab 2002 hat es dieses Werk begonnen. Haiku, Sprachmöglichkeiten.
Das ist ja auch meine Herkunft, das heißt meine erste Sprache war ja in der Tat das Andalusische, also annähernd Hochspanisch, und dann das Alemannische, also annähernd Hochdeutsch. Da kamen ja wirklich zwei erzkatholische Gegenden zusammen. Das eine das Andalusische mit dieser Karwoche, die man vielleicht von Bildern her kennt, und dann auch noch in einem Haus aufgewachsen, in dem wir zum Beispiel, wenn es wirklich nachts gewitterte, das mit dem Spruch St. Florian, St. Florian, verschone unser Haus, zünd andere an. Also wir mussten ja wirklich morgens dann mit ihr aufstehen und vor die Mutter Gottes knien und beten und wirklich darum bitten, dass der Blitz nicht einschlägt. Ja. Das ist eine Ebene, dieser Alltag im Glauben. Und die andere Ebene war auch dieses stramme zur Kirche gehen. Ich war selber Ministrant und das hat mich immer fasziniert. Und das war auch so die erste Begegnung mit fremden Manuskripten, war quasi verdankt der katholischen Kirche, weil meine Tante mir, sobald ich so alt war, dass ich zur Beichte gehen durfte, mir den Beichtzettel jeden Samstag ausgefüllt hat, weil sie mir nicht traute, dass ich da alles reinschreibe. Und das hat mich fasziniert, weil ich denke, das war wie so ein Überraschungsgast bei Sprachsalz. Ich hatte das immer so eine Stunde vorher, bevor ich zur Beichte musste, jeden Samstag. Und dann las ich das und ich stockte immer beim sechsten Gebot. Ich war unschamhaft in Worten, Taten und Gedanken. So allgemein formuliert. Nur wusste ich kannte weder das Wort unschamhaft, noch wusste ich, was Worten, Taten und Gedanken in dem Zusammenhang bedeuten würde. Das wurde mir erst viel später klar. Aber ich habe die zum Teil noch gesammelt zu Hause. Also das ist
ja, du hast sie noch. Die Beichte. Hast du sie mit?
Nein, ich habe sie leider nicht. Ich wusste, dass dies die Diskussion ja. Und dann gab es natürlich eine sehr intensive Auseinandersetzung. Ich bin nach wie vor sehr gläubig. Ich habe eine ganz andere Erfahrung mit der katholischen Kirche gemacht. Das heißt, ich war lange in Südamerika, habe dann dort die Theologie der Befreiung kennengelernt. Es gibt auch ein Buch, das Anfang der 90er Jahre publiziert wurde, mit einem neuen Vater Unser, das heißt Vater Unser in Lima, also ganz bestimmt auch diesen Titel gewählt. Und insofern durch und durch durchdrängt von dieser Auseinandersetzung. Also es ist für mich keine Fremderfahrung, sondern nach wie vor auch der neue Lyrikband, der jetzt kommt, im Frühjahr auch bei Surkamp, wird sich wie so ein roter Faden mit den sieben Todsünden auseinandersetzen.
Während ihr beide ja noch aktiv irgendwie mit dem Katholizismus arbeitet, hat Franz Dodel das ein bisschen verdrängt. Also ganz klar, deshalb habe ich das verstanden. Da sagst du, eigentlich habe ich da mit denen nichts mehr an Hut. Ich mache jetzt Gedicht, bin jetzt Bibliothekar und Schriftsteller.
Ja, nein, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Es ist nicht so, dass ich mich davon inhaltlich definitiv entfernt hätte, sondern ich wollte nur nicht hier auftreten als Theologe. Mhm. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht immer auf diese Schiene geschoben werden, dass der wäre doch besser Pfarrer geworden oder so, was ich überhaupt nie im Sinn hatte. Das war die Meinung. Nein, das Thema beschäftigt mich natürlich nach wie vor, weil ich bin mindestens ebenso geprägt wie du, Jose, das erzählt hast, also mit Ministrant jahrelang, mit Wahlfahrten, das ist mir erst vor einer halben Stunde in den Sinn gekommen, ich habe es vorhin erwähnt, mit diesem Spiel auf unserem Estrich, wo es ein ganzes Set von Spielzeugen für Messerlesen gab, wo ich mich als einen Priester verkleidet habe mit 6, 7 Jahren und dann Messe gelesen habe auf unserem Essen.
Mit allem drum und dran?
Mit allem drum und dran, mit Kelch, mit Kerzenständen, mit Stola, das war alles mit gesticktem Messgewand, nicht? Also wunderbar, eigentlich ist es schade, ist das nicht mehr vorhanden. Also ich habe das in größerer Intensivität, habe ich das schon mitgemacht.
Dann habt ihr gesagt, Mama, wir spielen Kirche am Dachstuhl.
Ich muss nicht fragen, ich bin einfach hochgegangen und habe für mich das so ganz ernst gespielt. Also. Und auch die Wallfahrten, die wir gemacht haben, also wir sind von Bern nach Freiburg, das sind über 30 Kilometer, marschiert und Rosenkranz gebetet.
Also Freiburg, das
Freiburg, Freiburg.
Ja. Du hast gesagt, im Vorgespräch heute früh, du hast was gefunden in diesem Riesenwerk, es gibt ja auch eine kleinere Version bei Korrespondenzen. Und dann hast du gesagt, dir ist was aufgefallen bei der Lektüre mit deinen Gedichten, von deinen Gedichten im Zusammenhang mit dem heutigen Thema.
Ja, also ich hatte natürlich nicht Zeit, das ist die Fortsetzung, das heißt,
Fortsetzung.
Die zweite Staffel. Und plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, da kommen wirklich ständig auch Anspielungen. Ich darf vielleicht noch sagen, was ich grundsätzlich eigentlich plötzlich meine, das hat sehr viel zu tun. Zum einen ist es das Repetitive, das in diesem Werk ungeheuer wichtig ist. Also dass auch immer wieder dasselbe Thema auftauchen darf. Irgendwo ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, da steht ja noch irgendwo in einer solchen Dreizeile, das ist eine Litanei setzt ein, um nicht sesshafte, fremde Wörter. Also das Litaneihafte, das ist ein wesentliches Element, das da immer wieder vorkommt. Und das hat natürlich tiefere Wurzeln, nicht? Das ist mir dann schon bewusst geworden. Es gibt das Herz-Jesu-Gebet von der Ostkirche, es gibt das Rosenkranz-Gebet. Das ist ein wesentliches Element, jetzt eher im liturgischen Zusammenhang mit der Kirche. Und dann das Zweite, was mir auch in den Sinn gekommen ist, ist diese Fremdheit. Ich weiß nicht, Jose, wie das für dich war als Ministrant. Dann hat man ja all diese Gebete auf Lateinisch auswendig gelernt. Man hat sie kaum verstanden, man hat sie Lateinisch auswendig gelernt. Und diese, gut, das tut jetzt so ein bisschen vorkonzilieren, aber die Faszination einer Sprache, die in einem Ritual, in einem Kult verwendet wird, die man selbst gar nicht versteht. Also dass die Sprache an sich in ihrer Lautbildung, wie sie sich da ganz automatisch aus mir hervorbringt, dass das eine große Faszination hat.
Für mich war das eher so ein Heimatgefühl, weil das war ja nicht ganz einfach, sondern im kleinen Schwarzwald dort Anfang der 60er Jahre als Gastarbeiterfamilie. Und durch das Lateinische hatte ich irgendwas, weil ich das ja durch das Spanische sehr gut verstanden habe, zumindest das meiste, hatte ich ein Stück weit, es ist etwas Wertvolles, was mit meiner Herkunftssprache zu tun hat, das jetzt zelebriert wird. Also halt die umgekehrte Erfahrung, also nicht die Fremderfahrung, sondern eher die Heimaterfahrung durch die Lateinische.
Das ist so ein Heimatgefühl, ja, also das
Lateinische. Wobei, es ist natürlich beides bei mir auch, weil ich hatte natürlich auch das Bewusstsein, wenn wir auf dieser Wallfahrt in die französisch sprechende, das Fribourg kamen, nicht? Konnte ich ohne weiteres dort auch ministrieren. Ich hatte das Gefühl, ich kann auf der ganzen Welt ministrieren.
Ein globaler Minister.
Das ist eine Globalisierung, das ist eine Ambition. Naja,
ich konnte natürlich nicht auf der ganzen Welt ministrieren, weil ich zu meiner Zeit Mädchen noch keine Ministranten werden konnten, was ein bisschen schade war. Und bei uns war das alles natürlich wenig... Es hatte wenig Glanz. Man muss sich diese Gegend ja wirklich als eine sehr nüchterne vorstellen, mit sehr hässlichen Kirchen. Die Nachkriegskirchen Deutschlands sind ja an Hässlichkeit eigentlich nicht zu toppen. Das heißt, man bekam dort ästhetisch ja kein Angebot. Das ist was ganz anderes, als säße man in einer Barockkirche oder so. Latein gab es auch nicht. Meine Eltern waren extrem fortschrittlich ausgerichtet. Es war sehr praktisch. Später übrigens sehr stark engagiert in dieser Theologie der Befreiung, was dann sogar zu so ästhetischen Flügelkämpfen führte, wo man dann sagte, dann ist das Christentum ja aufs Praktische reduziert. Aber was ich eigentlich in der Kirche entscheidend fand, man brauchte ja kein Latein, um nicht zu verstehen, was dort passierte. Denn als Kind versteht man das ja auch im Deutschen nicht. Und was ich sehr liebte, waren zum Beispiel die Lieder. Und das ist natürlich etwas, weshalb ich manchmal denke, der Gottesdienst ist dann doch schöner als eine Lesung, denn da kann man wenigstens mitsingen. Und späterhin, wo ich das Gefühl hatte, dass die Lesung als Veranstaltungsform ein sehr protestantisches Gepräge hat, weil sie die Teilnehmenden zwingt, ganz auf das Wort zu gehen, hatte man dort wenigstens die Möglichkeit, seine eigene Stimme zu erheben, zu singen und verstand natürlich überhaupt nicht, was man sang. Maria breitet den Mantel aus, macht Schirm und Schild für uns daraus. Ich wusste nicht, was ein Schild ist zum Beispiel. Und man stellte sich dann alle möglichen Dinge vor. Und ich glaube, dieses etwas tun in einem Zusammenhang sein, den man nicht versteht und der deshalb, weil man ihn nicht versteht, auf obskure Weise die Fantasie befördert, das kann natürlich auch vollkommen schief gehen. Also so, dass man sagt, Moment mal, was habe ich hier verloren, was singe ich hier? Dieses Problem hatte ich als Kind eigentlich nie, sondern ich hatte das Gefühl von Freiraum, aber wir sind 5 Kinder und erleben es sehr unterschiedlich. Also ich glaube, dass es individuell ist, also für mich wirkte das inspirierend. Ich fand ja auch Beichte toll, aber wir hatten sowas gar nicht, wie Beichtzettel.
Beichte gar nicht toll.
Ja, also das, ja,
das finde ich... Das haben wir jetzt zum Beispiel nicht, das Flensmanuskript erleben.
Beichtzettel gab es bei uns
also,
überhaupt nicht.
Und das, ich glaube, also, als ich das erste Mal selber ausgefüllt habe, dann bin ich aus dem Beichtstuhl geflogen. Also, das hat nicht mehr funktioniert.
Also, aber musste man tatsächlich, also musste man eine bestimmte Sündenanzahl...
Also zu selber des Ankreuzes.
Also, ich war ja recht glücklich. Ich hatte einige protestantische, evangelische Klassenkameraden und die taten mir recht leid, weil ich konnte die ganze Woche sündigen. Ich musste am Samstag mir alles vergeben und am Montag einfach wieder von vorne gehen. Das war mir ein Gefühl. Also für mich jetzt.
Aber wie sah diese Beichtzettel dann aus? Musstest du da Sätze schreiben oder waren da irgendwie Sünden vorgegeben und eben zutreffendes Ankreuzen?
Die sechste kann ich ja noch auswendig. Ich war unscharmhaft in Worten, Taten, Gedanken und dann war da so ein Freiraum und da hat meine Tante dann was reingeschrieben. Und das habe ich dann einfach vorgelesen.
Das ist interessant. Bei uns hieß das, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Und bei uns zu Hause gab es eigentlich keine Beichtpraxis, aber man musste, um zur Kommunion überhaupt zu gehen, natürlich mal beichten. Und das war eigentlich eine Art Ordnungssystem, also wo man dachte, aha, jetzt fängt man an, sein Leben zu sortieren, also es bestimmten Kategorien zuzuordnen, nämlich den Gedanken, den Worten und den Werken. Und diese drei Gruppen. Und das konnte man immer sagen, aha, man denkt irgendwie, er ist ein Arschloch, man sagt, du Arschloch, und was wäre die dritte Stufe, jemanden dann zu prügeln oder so. Und das Problem war, man konnte diese Kategorien ja eigentlich nicht füllen. Also ich bin mit 5 zum ersten Mal dahin gegangen. Das heißt, man war fast genötigt, etwas zu erfinden. Und das ist natürlich ein sehr heikler Moment.
Das könnte ein sehr poetischer Moment sein.
Aber natürlich dieser Raum, ja. Aber wie gesagt, ich bin da extrem vorsichtig, weil ich späterhin erfahren habe, dass es sehr, also das Thema erste Beichte ist, wenn man eine Umfrage machen würde, ein extrem traumatisch besetztes. Wobei ich mich manchmal frage, ob es, inwieweit das der Realität entspricht und inwieweit nicht. Und da kommen, um auf die Literatur zu kommen, da ist es dann interessant zu schauen, wo werden in der Literatur, Deutschland, Schweiz, Österreich, sicher unterschiedlich, diese Themen verarbeitet, also wo sind sie in der Beschreibung überhaupt vorhanden und wo ist das Religiöse sozusagen nur motivisch da? Das ist, glaube ich, sind zwei sehr unterschiedliche
Kontexte. Ja, auf das kommen wir noch abends zu sprechen, aber noch Franz, du bist ja christkatholisch, das ist ja nicht eine offizielle Religionsgemeinschaft in der Schweiz. Es gibt die römisch-katholische Kirche, die protestantische Kirche und christkatholische Kirche. Vielleicht noch zur Information, vielleicht 2, 3 Unterschiede zur römisch-katholischen Kirche.
Ja gut, das ist jetzt wirklich ein Randthema für diese Diskussion.
Ja, nur ganz kurz.
Ja, also die christkatholische, die in Deutschland und Österreich heißt ja altkatholische Kirche, ist entstanden, zu der ich übrigens nicht, ich habe nur dort studiert, ich bin nicht in dieser Gemeinde aufgewachsen. So. Die hat sich um 1870 nach dem ersten Vatikanum formiert als Widerstand gegen das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes. Und da sind sehr viele Bischöfe, auch viele deutsche Bischöfe, haben diesen Widerstand unterstützt. Die wurden dann alle mit Exkommunition bedroht und das hat sich dann sehr zurückgezogen auf eine kleine Gruppe, die sich dann in der Schweiz und mit Deutschland zusammen diese christ-altkatholische Kirche begründet hat. Der Unterschied ist vielleicht ein bisschen schwierig, also ganz äußerlich gesehen, die Priester können heiraten, das Abendmahlsverständnis ist eher wie das Lutheranische, also es ist keine wirkliche Wandlungsvorstellung vorhanden. Und dann hat man sich sehr in Richtung alter Kirche entwickelt und dadurch, und das gibt mir vielleicht eine Gelegenheit noch etwas anzufügen, hat man sich sehr der orthodoxen Kirche genähert, weil man das Gefühl gehabt hat, die haben noch so alte Riten behalten, die vielleicht von diesem ganzen dogmatischen Ballast noch frei sind. Und in dem Zusammenhang hat mich das war für mich eigentlich der Link, dass ich überhaupt bei denen angedockt habe, weil dieser Link zu diesem ganz Fremden, und das ist wieder das Thema des Fremden, was man ja eben neu erleben kann und wieder erleben kann, fast wie in der Kindheit, wenn man, wie ich, dann viele Mal auf dem Athos war, also griechisch-orthodoxen Kirche und dann später bei den Kopten in Ägypten, wo man einer ganz ausgeklügelten Dramaturgie begegnet in der Liturgie, wo man aber gar nichts versteht.
Es ist
eine rein sinnliche Faszination, die einem eigentlich unbedingt, ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht jemand, dann kommt noch die Musik dazu, in Bann gerät, wenn er an einem solchen Gottesdienst teilnimmt, ein Ostergottesdienst beispielsweise, wo dann diese riesige Leuchten mit vielen Kerzen drauf, noch geschwungen wird.
Ah, das ist das berühmte Bild mit schwingenden Kronleuchten.
Ja, man muss sich vorstellen, 40 Tage Fasten und Weihrauch und die ganze Nacht beten und dann kommt noch diese Leuchten. Also wenn da nichts passiert, aber versteht man nichts. Man versteht nichts.
Also und,
wenn man sich dann aber ein bisschen näher damit beschäftigt, nicht, dann kommt vielleicht die Ernüchterung. Wenn man dann zum Beispiel in Russland sieht, wie die alten Frauen auf den Knien und zu einem Idioten von Poppen, der das wirklich sich vorführen lässt, wie diese armen Leute hinkommen, dann wird es wieder unsympathisch. Und wenn man die Texte übersetzt, wird es vielleicht auch wieder sehr unsympathisch und ernüchternd. Aber dieser Link zu diesem Fremden, was Sprache und Ritual auslösen kann, das interessiert mich eben auch in der Sprache.
Du hast, lies uns doch mal zwei, drei Muster vor aus deinen Gedichten, die du erwähnt hast vorher. Die möchtest du gerne vorlesen, weil im Zusammenhang zwischen der Sprache wichtig ist.
Ja, also ich habe nur noch einiges aufgeschrieben, was nicht in dem Veröffentlichten, was später dann kommt. Ich habe zum Beispiel eine Stelle, da heißt es, die beginnt mit am Karfreitag, das ist dann noch ein halb Walliser Deutsch geschrieben, am Karfreitag raffelt man und man lütet nicht. Das ist von einem Brauch, dass man am Karfreitag die Glocken nicht läuten dürfen, sondern man mit Holzschellen und Holzbrettern einfach Lärm macht. Es gibt da Tabulas Percussioras, heißt es dann sogar. Und das kommt zum Beispiel vor, oder es kommt vor eine wunderbare Szene, als der Papst Leo XIII. Sich 1867 fotografieren lässt. Da gibt es sogar ein Bild, von wie das Bild entsteht, und der dann ein wunderschönes Gedicht über das magische Wunder der Fotografie schreibt. Der Papst schreibt ein Gedicht. Also solche Annahmen. Und dann kommt es natürlich im Text selber vor. Ich kann vielleicht kurz die Stelle vorlesen, es sind nur ein paar Zeilen.
Ja, gerne.
Da heißt es, oh, ruft Papst Leo, mira virtus ingeni, in seinem Gedicht, das er betitelt, Ars Photographica. Und das Bild zeigt, wie er den Fotografen segnet, vielleicht auch die Welt. Das ist
vielleicht auch die Welt, schön.
Gut. Dann zu etwas, was mich auch eben sehr beschäftigt, auch vom Bild her jetzt, du hast das erwähnt, all die Bilder mit den Stigmatisierungen, die ja wunderbar sind, sie haben sicher im Kopf solche Stigmatisierungen von Heiligen Franziskus vor allem, wo irgendwo oben ganz klein vielleicht ein Kreuz oder eine Taube, die Jesus symbolisiert und der Franziskus da in Verzückung fällt und wie durch diese barocken Bilder dann diese geraden, schnurgeraden Linien grafisch durch das Bild ziehen, diese roten Linien zu den Wundmalen vom Heiligen Franziskus. Das ist ja auch mal vorgekommen. Ich schlafe erst nach dem Versuch, Heiliges ein wenig zu ordnen. Rot zielen Linien von den Händen und Füßen des Gekreuzigten zu den Stigmata eines Verzückten. Von der Geometrie des Leidens quer durch den Himmel beruhigt, sink ich in Schlaf.
Das sind jetzt bei der Sprache angelangt. Schöpft ihr ganz bewusst aus diesem Erbe für Schreiben? Kann man sagen, es ist der Tank, aus dem man jetzt schöpfen kann?
Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ich habe das jetzt mit Interesse verfolgt. Ich glaube, etwas, was mir abgeht, ist die ganz starke Faszination an dem Rituellen und an dem ästhetisch fast, würde ich sagen, Aufgebauschten. Mhm. Vielleicht kommt das daher, dass ich eben wirklich aus dieser praktischen Diaspora komme. Es gibt sozusagen einen Grundfundus, aber es gibt für mich nicht die Anziehungskraft durch ein gewissermaßen übersteigertes Ritual. Das nur als Fußnote. Das ist in der Tat im Moment in Teilen der deutschsprachigen Literatur, ich sage das mal ganz einfach so, eine Art von Mode. Die Religion hat so eine Art neue Anziehungskraft durch Ästhetik entwickelt, die sozusagen mit den Glaubensthemen oder so relativ wenig zu tun hat. Und da gibt es, glaube ich, auch so kleine Neidfraktionen. Mensch, ihr habt da so einen Fundus, den haben wir nicht. Und das möchte man dann vielleicht auch mal angucken oder daraus schöpfen. Das kann man machen. Für mich wäre es interessant zu wissen, wie es wäre. Ich wäre anders aufgewachsen. Aber was die Erzählweise betrifft, glaube ich, bin ich extrem stark von der Einfachheit des Erzählens geprägt. Man spricht ja schnell vom Mythischen und Mystischen und dem Geheimnisvollen. Und für mich ist das alles eigentlich nicht geheimnisvoll, sondern sehr, sehr klar. Ich finde das Evangelium extrem klar. Ich interessiere mich auch mehr fürs Neue Testament als für das Alte. Wobei, wenn man unter Schriftstellern fragt, immer alle auf das Alte rekurrieren, mit dem Hinweis, es sei so viel poetischer. Das ist ganz klar, das Neue Testament ist nicht poetisch, das sind Handlungsanweisungen, sind erzählerisch nicht so reich. Und was mich sehr fasziniert, sind die heiligen Geschichten. Und wenn man die heiligen Legenden und die heiligen Viten liest, dann sind die von einer Einfachheit wie in etwa Märchen, und sie sind sprachlich geradezu mit einer Dreistigkeit erzählt und dann auch mit einer Alltäglichkeit. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Das klingt jetzt etwas bäuerlich, aber ja, so meine ich es auch eigentlich.
Also, du hast gesagt, du bist gläubig, du bist gläubig Christ. Also eben die Gefahr besteht ja schon, dass man das, was man in der Kirche gehört hat, sprachlich, dass es einfach dann als Material wiederverwertet wird für die Literatur. Ist bei dir das anders?
Also, was mich sicherlich sehr geprägt hat, also das Rituelle auf jeden Fall, das hat mich fasziniert, weil eines habe ich gelernt, das ist einfach, sind die Augenblicke der Stille, das Meditative. Mhm. Und das ging Hand in Hand natürlich auch mit der Lektüre, dann später von zwei der größten spanischsprachigen Dichter, das ist Johannes von Kreuz und die heilige Theresia von Avila. Das ist schon eine sehr, sehr intensive Erfahrung gewesen. Also ich habe wirklich gelernt, während der Messe einfach still zu sein, bei mir zu sein. Ja? Und dieses Gefühl des Bei-mir-Seins und dieser bewusste Akt, was so eine, dieses meditative, kontemplative, das ist natürlich auch ein wesentliches Element in der Lyrik. Also dort gelingt mir ein Gedicht, wo ich wesentlich bei mir bin. Und das alles hat sich natürlich später im Studium vertieft. Also gerade Thomas von Aquin, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe und dann einfach so Sätze geblieben sind, Veritas est id quod est, Wahrheit ist das, was ist. Ich habe gelernt heute, dass ich Bücher lese, vor allen Dingen auch in der Prosa, ich bin immer auf der Suche nach Sätzen. Ja. Und das ist natürlich geprägt durch diese Sätze, die in der Kindheit einfach präsent waren. Also ich habe viele Jahre gebraucht und zum Beispiel die Golgotha-Sätze sind drei wesentliche Sätze. Und dann habe ich erst durch diese Sätze verstanden, wie menschlich dieses Antlitz ist, wie menschlich diese Szene ist. Und der erste Satz lautet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der zweite Satz lautet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der dritte Satz lautet, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Das heißt also, diese Angst, das Alleinsein, die völlige Einsamkeit und dann dieses Annehmen, wie das auch gesagt wird. Das sind schon prägende Elemente und ohne diese Sätze würde ich dieses Leben nicht bestehen. Und das Gebet als Möglichkeit, sich im Stillen zu verbünden, dem Gebet kommt ja einem nicht auch unendlich nahe.
Aber mit anderen Worten, Entschuldigung, das katholische Weltbild ist nicht mehr vorhanden, aber das katholische Weltbild generiert eine Sprache und die Sprache ermöglicht dir zu einer neuen Art der Spiritualität.
Zumindest, dass ich erkannt habe, dass ein Wort nicht nur einen Körper hat, sondern auch eine Seele hat. Mhm. Und ich habe, was mich immer, das mache ich heute noch, fasziniert, ist, dass ich die verschiedenen Übersetzungen einfach lese. Ja? Mhm. Also angefangen von der Lutherbibel bis hin zu älteren Texten und vergleiche, wie die Bilder sind. Und dann wird das Neue Testament auch sehr poetisch. Ja? Es ist ja auch sehr vereinfacht worden. Und das ist ein riesiger Fundus, wo ich das auf einer intensiven Art und Weise, also ich bete zum Beispiel vor jeder Veranstaltung, also
du betest vor
jeder Lesung zum Beispiel. Ich brauche das, ich muss mich verbünden mit einer anderen Energie, einer anderen Kraft. Und ich habe das zum Beispiel erlebt, ich bin ins Arabische übersetzt worden, ist ein Buch erschienen und das waren drei Lesungen in Ägypten. Da ich natürlich auch mit dem Koran, mit dem Islam sehr intensiv auseinandersetze, aufgrund der Herkunft natürlich Andalusien und 700 Jahre Präsenz und so weiter und so fort. Was hat da Einfluss gehabt dann auf die katholische Ausprägung in Andalusien? Da habe ich dann in Oberägypten erlebt, bei einer Erlesung, dass, bevor die Lesung begann, erstmal eine Sure aus dem Koran rezitiert wurde. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Und dann dachte ich bei mir, das ist eigentlich ein schönes Element, weil bevor ich überhaupt mit dem ersten Gedicht anfangen konnte, ist eine meditative Stille eingekehrt, die ich so von Lesungen ja gar nicht kannte. Und das ist dieser Augenblick der Meditation, wo ich das Wort auch in den Raum entlasse und dem Wort traue, wenn ich zum Beispiel überprüfe, ob ein Gedicht soweit ist, dass ich es publizieren kann. Die letzte Prüfung ist es, in diesen Raum zu entlassen, in dem ich höre und gehorsam übe gegenüber meinem eigenen Text, also im positiven Sinn. Das hat was mit der Seelengehorsamkeit zu tun.
Franz, ja, du wolltest was sagen?
Ja, ich kann was sagen.
Nein, ich habe jetzt gesehen, dass du so eine Bewegung machst, deshalb.
Ja, du beobachtest gut.
Ja, das ist mein Job.
Nein, ich wollte nur sagen, wenn man auf das Literarische, du zielst ja ein bisschen auf die literarische Vorbildlichkeit eines eventuell biblischen Textes. Du hast die Heiligen Witten erwähnt, die schon nicht mehr in der Bibel sind. Natürlich, wenn man von der Bibel spricht, dann müsste man natürlich an allererster Stelle das Alte Testament erwähnen. Wenn das nicht literarisch ist, wobei es in einem großen, das divergiert natürlich in jedem Buch, das ist ja eine riesige Sammlung von den verschiedensten literarischen Texten. Und wenn man diese Texte liest, ich meine das Buch Ruth oder die grässliche Begebenheit, wie die Nebenfrau da zu Tode kommt, besonders die 12 Teile dann über ganz Israel verschickt wird, das ist von einer Dramaturgie, das kann ein Dramaturg nicht besser schreiben. Da kommt Schlag auf Schlag. Oder die Lyrik des Hohen Liedes, nicht? Also das sind natürlich, das ist großartig. Ja. Und das ist natürlich im Neuen Testament, geht das weg. Da haben wir die Briefe und dann haben wir diese Reihenfolge.
Johannes
Evangelist hat auch Bestandteile, aber nie in diesem Ausmaß, wie das.
Aber ist das für dich nur noch literarisches Material? Oder hängt da auch noch was mehr drin, wenn du jetzt diese Bücher von der Bibel zitierst?
Ja, da hängt schon mehr drin, aber dann müsste ich jetzt eben auf etwas, was mich auch sehr beschäftigt und das dann wirklich in einer tieferen Ebene eigentlich schon mit Sprachphilosophie zu tun hat. Dass ich halt einfach finde und da. Ich denke, ich habe mich meine katholische Kindheit und so auch geprägt, dass ich einfach finde, die Magie der Sprache an sich, die natürlich im Religiösen ganz explizit vorgeführt wird, dass diese Magie, das hat mich eigentlich nie mehr losgelassen. Das Sprechen eigentlich, wie Emmanuel Levinas das zum Beispiel sagt, oder das Sprechen ist eigentlich an sich schon immer Beten. Sprechen ist Beten. Oder wie dann, und vielleicht auch danken, dass man etwas sprechen kann, dass man ein Wort findet zu irgendetwas und das fast passt, löst in mir eine Erregung der Dankbarkeit aus. Und das hat übrigens auch von Heidegger wieder der Satz zitiert, dass er den Studenten gesagt hat, lernt erst danken und dann könnt ihr denken.
Schön. Aber ist da noch, wir suchen immer diesen göttlichen Funken, wäre das jetzt eine Möglichkeit, das zu finden, hier in der Sprache?
Ich finde das sehr schwierig. Ich finde auch schwierig, über die Räume zu sprechen, in denen, es sind ja verschiedene Räume, in denen man schreibt und in denen man spricht und in denen man das Geschriebene sprechend weitergibt, wie man es selber tut und wie die Beziehung dann zum sogenannten Publikum aussieht. Deshalb interessiert mich das, wenn man mit gesteigerter Konzentration diese Dinge tut und ich sage es jetzt mal ganz prosaisch, so wie unser Geschäft aussieht, das sozusagen auf Kommunikation angelegt ist, das sind ja nicht alles heilige Räume oder wir sitzen jetzt ja nicht hier und beten, ich sage jetzt mal ganz einfach so. Und was mich interessiert, auch die Geschichten, wir haben zum Beispiel natürlich das Alte Testament in der sogenannten Kinderbibelform vorgelesen bekommen, als Kinder das alles mitgezeichnet, haben also einen Geschichtenfundus, der nicht wieder überprüft wurde, es sei denn, man las es mal nach. Also das ist etwas, was das sozusagen in mir ruht. Das kann ich beim Schreiben dann verwenden. Und dann hat sich mir im Laufe der Zeit aber irgendwann die Frage gestellt, wo ist wiederum der Resonanzraum für meine Geschichten? Das ist jetzt nicht mein Erlebnis, sondern mein Erlebnis in der Schnittmenge mit dem Publikum, dass ich plötzlich merkte, ich verfüge über etwas, worüber aber die anderen unter Umständen nicht verfügen und worauf sie sich gar nicht beziehen können. Das Funktionieren ist dann so lange kein Problem, solange die Geschichte gut ist. Aber in dem Moment, wo ich die Geschichte mit etwas auflade, was etwas transportieren soll und die anderen kennen es nicht, simples Beispiel, in meiner Pigafetta-Geschichte gibt es eine Szene, ja, Sicherheitsübungen werden gemacht und dann heißt es, ne, tun Sie das, tun Sie das, tun Sie das und dann geht dieser Text in den Text aus dem Arche Noah-Bau über, ja. So viel Rettungslicht und Treibholz sammeln wie möglich, daraus einen Kasten bauen mit Kammern darin und zwar so, ja. Und dann wird das Original, dann hieß es immer, das haben Sie ja toll gemacht, wie Sie da die biblischen Motive eingebaut haben. Der Schreibprozess war ein ganz anderer. Ich schrieb den Text und weil mir diese Geschichte so vertraut ist, geriet sie mir in diesen Text hinein und es gefiel mir unglaublich gut und es fühlte sich gut an. Vermittelt sich für Zuhörer aber nur teilweise. Und je jünger die Zuhörer sind, auch mit regionalen Unterschieden, funktionieren diese Motive nicht mehr. Also wenn ich vor einer Schulklasse, sagen wir mal, Entschuldigung, dass ich jetzt so über praktische Dinge spreche, aber 12-, 13-Jährigen diese Geschichte vorlese, sie kennen diesen Punkt genau, wo der gewissermaßen religiös sozialisierte Leser anfängt zu lachen. Und wenn da keiner lacht, weiß ich ganz genau, diese Leute, für diese Leute gibt es keine Arche Noah mehr. Mhm. Und das hat mich sehr lange beschäftigt, überhaupt im Schreiben von Literatur. Wie viel Beharrungsvermögen, wie viel Recht habe ich sozusagen auch mit meinen Bildern ewig umzugehen? Oder muss ich mich dann in geschützten Räumen aufhalten, weil ich sage, ich kann aber nur zu den Noah-Lesern gehen?
Oder ich muss übersetzen, also mit jedem Buch, das aus China, aus dem chinesischen Übersetzer oder aus dem japanischen, stehe ich vor diesem Problem.
Ja.
Insofern, wenn ich vor einer Schulklasse stehe, das ist mir völlig klar, dass da wieder die selbst Karfreitag ist ein Wort, das viele nicht kennen, dann erzähle ich denen erstmal die Geschichte.
Es ist interessant, weil es würde mich in der Tat wohl kaum davon abhalten, weiter mit diesen Geschichten umzugehen. Ich kann ja auch sagen, gut, dass es mich gibt, ich bringe sie weiter in Umlauf. Es ist nur für mich eine ganz, ganz, ganz interessante Erfahrung, weil ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die wir, wenn wir emotional so ausgerüstet sind, natürlich auch empfinden können, ohne jetzt bezeichnen zu können, wo sie herkommen. Das ist ja das Gute. Also Sprache wirkt ja auch oder Rituale wirken, ohne dass man weiß, wer sie sich ausgedacht hat und wie sie entstanden sind. Aber das eben nur am Rand, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt. Also wo sind diese Geschichten und sie verändern sich natürlich auch, indem wir sie neu erzählen oder anders verwenden.
Also ein bisschen nach dem Blick der Forscherin. Ne? Du möchtest wissen, wie das funktioniert. Ich habe noch gefragt, eben die Sprache als Möglichkeit, wie du es jetzt beschrieben hast, sagst du jetzt in Faszination in die Sprache, was da passiert mit uns.
Also ich muss, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist nicht der Blick der Forscherin, sondern die Beobachtung, es ist an einer Not entstanden und aus einem großen Gefühl, jetzt sage ich es dramatisch, der Einsamkeit, nämlich zu sehen, und das passiert ja Schriftsteller nicht selten, dass man mit sich selber eine große Freude an seiner Sache hat und plötzlich merkt, ich kann es aber gar nicht teilen. Also, oder ich muss mir einen Raum suchen, in dem ich es teilen kann. In diesem Raum ist es unteilbar. Und das kenne ich aus meiner katholischen Kindheit natürlich nicht. Ja, da stand man auch grob und ob es einem gefiel oder nicht. Also man hatte es gemeinsam. Ja. So.
Okay. Eben, als zurück zur Sprache, wie ihr das jetzt formuliert habt. Also, dass die Sprache etwas Exklusives ist, etwas Spezielles, etwas Einmaliges, so wie ich das ein bisschen von dir jetzt gehört habe. Steckt da was mehr drin als einfach nur ein technisches Hilfsmittel für die Kommunikation? Oder? Das habe ich gehört, dem ist so.
Aber schon ein bisschen.
Ja. Genau.
Würde ich schon sagen. Aber also, um nur Missverständnis vorzubeugen, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie einen speziellen Platz einnehme, der diesen göttlichen Funken der Sprache irgendwie weiterleitet.
Nee,
die Sprache an sich ist etwas Wunderbares.
Ja.
Und wenn ich einen Satz bilden kann, der mich sogar irgendetwas zeigt, weil der Satz fällt mir ja zu, oder? Also ich glaube, das geht uns an so. Die Sprache fällt uns ja eigentlich zu. Und wenn dieser Satz oder dieses Bild von einigen Wörtern in mir etwas auslöst, dann finde ich, das ist ein mystischer Augenblick. Um das jetzt ganz überschwänglich zu sagen.
Ja.
Aber das, was du sagst von dem Verständnis, das ist bei mir natürlich ganz extrem so. Deshalb habe ich ja auf der einen Seite dann ganz ausführliche Anmerkungen gemacht, weil ich das überhaupt nicht erwarten kann. Die biblischen Bilder auch nicht mehr und was dann noch alles sonst an Kulturgut dazukommt, auch nicht. Also das erwarte ich schon gar nicht, aber ich fühle mich eigentlich sehr nahe an dem, was José gesagt hat, weil wenn dieser Text fortgeführt wird, dann machen wir das, wenn immer möglich, so, dass der Versuch, es zu verstehen, möglichst schnell misslingt. Also wir gehen eigentlich in eine andere Richtung. Ja. Indem wir die Lesungen machen von 12 Stunden, von 6 Stunden, dass ich auch 6 Stunden lese, zum Beispiel am Stück, oder? Und dann früher oder später, lieber früher, muss der Hörer einfach aufgeben. Der bleibt auf der Strecke und er muss aufhören zu versuchen, linear zu verstehen, was von A nach B passiert, wie das bei einer Erzählung unabdingbar ist natürlich. Aber bei diesem Text nicht. Bei diesem Text muss er irgendeinmal aufhören, verstehen zu wollen und nur noch diese Fetzen, die ihm entgegenkommen, nehmen und mit seiner eigenen Assoziation, ich habe einen Beipackzettel dort auch ganz deutlich geschrieben.
Gibt einen Beipackzettel,
was auch heißt, die Nebenwirkungen sind überaus positiv aufzunehmen. Also wenn jemand einschlummert, einnickt, wenn man etwas ganz anderes denkt, ist es immer positiv. Also das ist ein Futter, das ich hier ausbreite, ein textiles Gewebe, auf dem ich eigentlich möchte, dass diese Stille trotzdem das Gesprochen
also wird. Man setzt sich in deinen Text.
Im gewissen Sinne, ja.
Also was für mich wesentlich auch noch war, und das geht durch meine ganzen Bücher, das ist natürlich aber auch was sehr Spanisches, die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Tod. Das wird einfach, der ist im Präsent. Und durch meinen Glauben, durch meine Erziehung war dieser Tod und ist dieser Tod ständig präsent. Auch diese Gewissheit, dass die Zeit nur eine vorübergehende Zeit ist, das habe ich von Kindesbeinen an gelernt, ohne es vielleicht damals zu begreifen, aber ich meine heute es zu begreifen, begreife es auch nicht. Also meine Mutter war da sehr intelligent, weil uns die Dinge zu erklären, wo ich dann mit abstrakten Begriffen Probleme hatte, und die sagte zu mir, und ich sagte ihr, was bedeutet das Wort Sicherheit? Und dann sagte sie mir, sie war da beim Kochen, und sagte, gib mir mal deine Hand, und dann sagte sie mir, gib mir mal deine linke Hand, ich gab sie ihr, und sagt sie mir, ob ich dieses M sehen würde. Und habe ich gesagt, ja. Und sagt sie, siehst du, das ist das M von Mama. Das heißt, du bist irgendwann mal geboren worden, du kannst dich nicht erinnern, aber deshalb bist du hier. Es ist sicher. Ja. Ja, schön. Und nach einer Weile kommt sie wieder und sagt, jetzt gib mal die andere Hand und sagt sie mir, und siehst du, das ist noch ein M. Und das ist das spanische M von Muerte. Das heißt, so wie du gekommen bist, wirst du irgendwann wieder gehen. Du wirst dich dann vielleicht nicht erinnern, aber es werden Leute sein, die sich daran erinnern werden. Und das ist das Einzige, was sicher ist in dazwischen, egal wie lang oder kurz ist dieses Leben. Das heißt, der Tod ist ständig präsent und es gibt kaum ein Gedicht, in dem dieser Versuch, mich mit diesem Tod zu versöhnen, also das zu akzeptieren, das anzunehmen, ob das jetzt 30 Jahre sind, ob das 2 Tage sind, dass das etwas zu sehen, was in einem größeren Zusammenhang steht. Und das ist schon sehr geprägt worden, auch durch den Glauben hat es, und deshalb geht es über das Wort hinaus. Das heißt auch Trost spendende, also die Bibel, das Neue Testament, das spendet Trost. Und es gibt einige Begriffe, ich muss sie immer wieder aufschlagen, um mich wieder ans Wort zu nehmen und Wort zu halten, wenn es zum Beispiel um so Begriffe geht wie Demut, dass da noch etwas anderes existiert, außer mein eigenes Leben, also unabhängig vom Schreibprozess. Und deshalb finde ich es gefährlich natürlich, und das spüre ich auch bei Literatur, wenn da irgendwas geschrieben wird, wo ich denke, aha, der benutzt das jetzt als Fundus.
Genau.
Das ist aufgeladen, das meine ich, aber wenn das durchdrungen ist, dann komme ich ja vielleicht einer Vorstellung, einer Haltung, eines Schreibwesens, eines Johannes von Kreuz oder einer Theresia von Avila näher, weil das war ein Durchdrungensein.
Ja.
Da sind diese Bilder. Es gibt natürlich eine ironische Distanz, weil du die Heiligen drei Könige so liebst, ich weiß nicht, was Sternsinger, und dann schaut man dann wirklich so ganz in der Phase, in der man gegen die katholische Kirche natürlich auch aufbegehrt, die Texte einfach umgeschrieben, ja, weil ich dann angefangen habe zu denken, das stimmt nicht mehr, die Heiligen drei Könige, also wir Heiligen drei Könige mit unserem.
Kommen die Könige mit ihrem Stern.
Ja, wir Heiligen drei Könige mit unserem Stern, wir ziehen durch die Lande und suchen den Herrn. Und uns hinter kein Schnee und kein Eis und kein Wind. Wir singen und eilen zum himmlischen Kind. Das war ja alles so. Was heißt, wir singen und eilen zum himmlischen Kind? Das war toll und das war dann nachts und es war im Januar und es war dunkel. Und da hatten wir gewartet, wo das himmlische Kind jetzt ist. Und dabei war es ja in uns selber drin, das hatten wir erst später verstanden. Und zum Schluss hieß es immer, drum spendet ein Schärflein und legt es hinein, es wird eine Hilfe im Heidenland sein.
Ja. Sehr schön.
Und das habe ich gesungen. Ja. Und ich meine, ich fand, jetzt wo so die Bankenkrise ist, also der eine König war ja auch immer ganz toll, der sagte, ich bin von uns dreien der Balthasar, ich sage euch offen, das Geld ist doch rar. Und spendet ein Schärflein und legt es hinein, es wird eine Hilfe im Heidenland sein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was heißt denn das, der Heide? Ja. Hab mal nachgeguckt, das ist ein Unverständnis. Schempheit. Da singe ich nicht mehr. Ich habe die Texte umgeschrieben. Das war ein unmittelbarer Einfluss. Es hat aber nur so lange gehalten, bis ich nicht mehr bei den Sternsingern war. Dann ist das alles gesucht worden.
Franz, du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte eigentlich nicht thematisch. Doch thematisch. Es ist mir nur eine Stelle in den Sinn gekommen, wegen des Todes, der natürlich hier den auch permanent vorkommt. Und das ist eine Stelle, die ich vielleicht noch schnell vorlesen kann.
Vielleicht schon langsam als Schlusswort.
Weil es hat sehr zu tun mit dem Katholischen auch. Und zwar gibt es im Wallis, in der Schweiz, gibt es ja die Walser. Das sind Walliser, die ausgezogen sind. Und die alten Walliserhäuser, die hatten oben in der Stube einen Balken, und der hieß Sela Balka. Und diesen Balken konnte man auf die Seite schieben und dann hat sich ein Loch gezeigt. Und wenn in diesem Zimmer jemand gestorben ist, hat man diesen Balken auf die Seite geschoben und damit die Seele aus diesem Loch weg konnte. Und vor allem hat man möglichst schnell wieder zugeschoben, damit sie nicht wieder reinkommt. Weil das bedeutet dann Schwierigkeiten. Und das kommt da zum Beispiel auch vor, und vielleicht darf ich das schnell vorlesen, weil mir das so in der Wanderung war, wieder in den Sinn gekommen ist. Während ich noch den Sorgen der Toten folge und ihren Wasseradern talaufwärts, flattern die Schmetterlinge leichtfertig vor mir. Vor den Füßen bewundern meine schweren Schuhe und locken Geröll mit ihrer trunkenen Freude. Die Schmetterlinge, für die der Himmel nichts ist, ein Loch groß genug, sich hinunterzustürzen auf die Welt, staunend über unsere Toten, die mit Gepolter breitbeinig und mit den bleichen Armen windfuchtend den Durchschlupf fast nicht finden, im Seelabalken hinaus ins Freie, um sich im blauen Leeren aufwärts treiben zu lassen, in dem ständigen Auf und Ab erstarrt mein Blick.
Wunderbar, vielen Dank euch dreien für das tolle, schöne Gespräch. Die Zeit ist leider um, wir könnten noch lange reden, aber es gibt noch weitere Sprachsatzmöglichkeiten oder sonst wo. Vielen Dank für das Gespräch. Wir, ja, bitte.